SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen. Gestern war der Ukraine-Gipfel im Weißen Haus und wir hören jetzt gleich mal rein, wie sich Bundeskanzler Merz dazu geäußert hat.
Ich will noch einmal sagen, das hat alles in einer sehr guten, sehr konzentrierten Atmosphäre stattgefunden. Das Vorgespräch zwischen Präsident Trump und Präsident Zelensky war ausgesprochen gut. Es hat auch wirklich in einer sehr gelösten Stimmung stattgefunden.
So also die Bilanz von Bundeskanzler Merz zum Ukraine-Gipfel im Weißen Haus. Seine Erwartungen seien übertroffen worden, so Merz nach dem Treffen von US-Präsident Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und weiteren Spitzenvertretern der EU. Das Gespräch in Washington habe mit 5 Stunden länger gedauert als erwartet. Über die vorläufigen Ergebnisse berichtet Carsten Kühntop.
Nächster Schritt soll ein Treffen von Zelensky mit Kremlchef Putin sein. Dies sei der einzige Weg, um die komplizierten und schmerzhaften Fragen zu lösen, sagte Zelensky. Trump will das Treffen nun zustande bringen und telefonierte nach den Beratungen sofort mit Putin. Ort und Termin stehen noch nicht fest. Später ist dann ein Dreiertreffen mit dem US-Präsidenten denkbar. Kanzler Merz sagte, spätestens bei der Begegnung Zelensky-Putin müsse es eine Waffenruhe geben. Mit dieser Forderung konnten sich die Europäer aber bisher nicht bei Trump durchsetzen. Gleichzeitig betonte Merz, der Ukraine dürften keine Gebietsabtretungen aufgezwungen werden. Die gegenwärtigen Forderungen Putins seien vergleichbar damit, dass die USA die Fläche des Staates Florida abgeben würden. Solch eine Entscheidung könne nur die Ukraine alleine treffen. Dass die USA grundsätzlich bereit sind, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben, begrüßte der Kanzler.
Auch im Gazastreifen herrscht weiter Krieg und es ist unklar, ob eine Waffenruhe oder ein Frieden möglich ist. Die islamistische Hamas hat jetzt einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe gebilligt. Das teilten Vertreter der Organisation nach Vermittlungsbemühungen der USA, Ägyptens und Katars mit. Zu den Details des Vorschlags gibt es offiziell noch keine Angaben. Nach Medienberichten geht es allerdings um eine 60-tägige Unterbrechung der Kämpfe. In dieser Zeit sollen weitere israelische Geiseln der Hamas gegen palästinensische Häftlinge ausgetauscht werden. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat sich allerdings noch zurückhaltend zu dem Vorschlag geäußert. Im vergangenen Jahr wurden 383 humanitäre Helferinnen und Helfer im Einsatz getötet. Das sind über 30% mehr als noch vor einem Jahr und so viele wie noch nie. Darauf machen die Vereinten Nationen heute am Welttag der humanitären Hilfe aufmerksam. Einzelheiten aus Genf von Katrin Hondl.
Das UN-Nothilfebüro OCHA spricht von einem schockierenden neuen Rekord und einem Weckruf. Denn für dieses Jahr könnte die Bilanz noch schlimmer ausfallen. Bis Mitte August haben laut vorläufigen Daten bereits 265 Helfende in Kriegs- und Krisengebieten ihr Leben verloren. Jeder einzelne Angriff auf einen humanitären Kollegen ist ein Angriff auf uns alle und auf die Menschen, denen wir dienen, so UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher. Die internationale Untätigkeit und Apathie seien beschämend. Die mit Abstand meisten Angriffe gab es in Gaza, wo mehr als 180 Helfende getötet wurden, und im Sudan mit 60 Todesopfern. Doch die Gewalt nimmt weltweit zu. In 21 Ländern sei vergangenes Jahr die Zahl der Angriffe auf humanitäre Helferinnen und Helfer gestiegen. Die Täter, vor allem staatliche Akteure.
Die Gletscher von Spitzbergen nördlich von Norwegen haben im Sommer vergangenen Jahres eine gigantische Menge Eis verloren. Forscher haben einen Verlust von etwa 61,7 Gigatonnen berechnet. Das entspricht rund 1% der gesamten Eismenge der Inselgruppe. Die Schmelze habe alle bisherigen Beobachtungen übertroffen, schreibt das Team der Universität Oslo in einer Fachzeitschrift. Allein dadurch sei der Meeresspiegel weltweit um 0,16 Millimeter gestiegen. Bundesfinanzminister Klingbeil bekommt für seinen Vorschlag, Reiche und Vermögende höher besteuern zu wollen, um die Finanzlücke im Haushalt zu schließen, immer mehr Kritik vom Koalitionspartner der Union. CSU-Generalsekretär Huber sagte der Bild-Zeitung, man brauche keine andauernden Diskussionen über neue Steuern, sondern Entlastungen und auch Sparmaßnahmen. Da gebe es im Haushalt jede Menge Potenzial, zum Beispiel beim Bürgergeld. Ähnlich hatten sich zuvor schon mehrere CDU-Politiker geäußert, aber auch die AfD und Wirtschaftsverbände. Aus der eigenen Partei erhielt der SPD-Chef Zuspruch. Der Bundesverband des Solarhandwerks warnt vor einer Entlassungswelle. Hintergrund ist das mögliche Ende der staatlichen Förderung für neue kleine Solaranlagen. Es gebe bereits viele Insolvenzen und Entlassungen in der Branche. Das dürfe nicht weitergehen, hat der Verbandsvorsitzende Knut dem Münchner Merkur gesagt. Viele Verbraucher sind demnach verunsichert und verschieben ihre Projekte. Bundeswirtschaftsministerin Reiche von der CDU hatte die Förderung in Frage gestellt, da sich private Solaranlagen am Markt schon heute rechneten. Die finanzielle Lage der südpfälzischen Stadt Landau wird schlechter. Aus dem sogenannten Nachtragshaushalt geht hervor, dass das Minus fast 14 Millionen Euro beträgt und damit rund 3 Millionen höher ist als geplant. Über die Begründung der Stadt berichtet SWR-Reporterin Ulrike Brandt.
Zum Beispiel komme weniger Gewerbesteuer in die Stadtkasse rein. Die Stadt spricht da von einem massiven Einbruch von 5 Millionen Euro. Das liege an der wirtschaftlichen Lage. Gleichzeitig muss die Stadt mehr Geld ausgeben für die Bereiche Soziales und Jugend und auch für Personal. Da seien durch Tarifverhandlungen die Gehälter gestiegen. Aus einem Sofortprogramm des Landes bekommen die Landauer dieses und nächstes Jahr jeweils rund 2,5 Millionen Euro. Doch die Stadt fordert dauerhaft mehr Geld vom Land und vom Bund, um all die Aufgaben bezahlen zu können, zu der die Stadt verpflichtet ist.
Seit kurzem gibt's eine Playmobil-Figur in klassischer Schwarzwälder Tracht, die sogenannte Schwarzwald-Marie. Vielerorts war sie innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Jetzt hat sich ein Schwarzmarkt mit horrenden Preisen gebildet. Ingemar Körner berichtet.
Die Preise auf dem Schwarzmarkt sind doppelt bis fünfmal so hoch wie der Originalpreis für die Schwarzwald-Marie. Der liegt bei 4,99 Euro. Ursprünglich gab es 70.000 Stück. Jetzt reichen die Exemplare nicht mehr, um alle Touristinfos wieder zu beliefern. Auch der Online-Shop ist unter dem Ansturm zusammengebrochen. Die Schwarzwald-Tourismusgesellschaft will weitere Figuren bei Playmobil nachbestellen, hat eine Sprecherin dem SWR gesagt. Die neuen Figuren sind voraussichtlich im kommenden Frühjahr da. Die Playmobil-Schwarzwald-Marie trägt den markanten Bollenhut, klassische Tracht und hat sogar eine Schwarzwälder Kirschtorte dabei.
Ja, und den Schwarzwald wirklich erkunden, das kann man zum Beispiel wunderbar mit dem E-Bike. Der Vorsitzende des Deutschen Berufsverbands Rettungsdienst Flake fordert jetzt eine Helmpflicht für Pedelec-Fahrer. Immer wieder gebe es schwere Kopfverletzungen, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. 25 Stundenkilometer klinge zwar nicht schnell, bei einem Sturz seien sie aber lebensgefährlich. Außerdem fordert Flake einheitliche Kompetenzen für die Rettungskräfte. Teilweise würden sich die Vorgaben je nach Bundesland und Kreis unterscheiden, das koste wertvolle Zeit. Wir kommen zum Sport. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Gegen Zweitligist Rot-Weiß Essen gewann der BVB mit einem späten 1:0. Ebenfalls eine Runde weiter sind Mainz, Düsseldorf und Hertha BSC. Am Abend hat DFB-Präsident Neuendorf noch einmal zu den rassistischen Vorfällen bei den Pokalspielen in Leipzig und Potsdam Stellung bezogen und diese verurteilt. In beiden Erstrundenpartien waren Spieler von Fans fremdenfeindlich beleidigt worden. Rassismus und Diskriminierung, Hass und Ausgrenzung hätten im Fußball keinen Platz, sagte Neuendorf. Aus unserer Sportredaktion berichtet Bastian Gerling.
Wir stehen für Vielfalt und Respekt und an der Seite der Betroffenen sowie derjenigen, die sich für unsere Werte einsetzen, erklärte Neuendorf in einer Mitteilung auf der Homepage des Verbandes. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußballbundes habe bereits Ermittlungen eingeleitet, so Neuendorf weiter. In Leipzig und in Potsdam ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Aufarbeitung der Vorfälle dürfte aber auch den deutschen Fußball noch eine Weile beschäftigen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute scheint in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Sonne. Dazu gibt es ein paar lockere Wolken. Gegen Abend ziehen dann in Südbaden dichtere Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf 26 Grad in der Hohen Eifel und bis 32 Grad in der Ortenau.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wer gerne auf Schnäppchenjagd geht, sollte gerade die Augen offen halten. Der August ist nämlich einer der besten Monate für Sonderangebote, weil viele Leute im Urlaub sind und weniger eingekauft wird. Wir sprechen deswegen diese Woche hier in SWR aktuell übers Shopping. Das hat sich in den vergangenen Jahren ja stark verändert. Während man vor 30 Jahren noch ins Kaufhaus in die Stadt gefahren ist, liefern mittlerweile unzählige Plattformen alles von Elektronik bis Kleidung direkt vor die Haustür. Hängt die Art, wie wir einkaufen, auch davon ab, wie jung oder alt wir sind? Darüber habe ich mit Christina Klein gesprochen. Sie ist Professorin für Marketing und Konsumentenverhalten an der Uni Bremen. Frau Klein, welchen Einfluss hat es denn nach Ihrer Erfahrung aufs Shoppen, ob jemand zum Beispiel zur Boomer-Generation gehört oder eher zu den Millennials?
Ja, es macht einen Unterschied, zu welcher Generation man gehört. Schon allein, wie man aufgewachsen ist, die Millennials und die Generation Z sind Generationen, die sehr digital unterwegs sind, die sehr viel auch im Bereich Social Media sich beeinflussen lassen, zum Beispiel über Influencerinnen und Influencer, während eben die Boomer weniger digital unterwegs sind, vielleicht auch noch eher den stationären, also den Offline-Handel schätzen, da doch nochmal einkaufen gehen und weniger vielleicht digital online und über Social Media shoppen.
Offline oder online shoppen, das ist ein Faktor. Ändert sich mit dem Alter auch, welchen Wert man auf Qualität und Nachhaltigkeit legt?
Ja, das ändert sich natürlich. Das hat aber an vielen Stellen natürlich mehrere Faktoren, denn das Thema Shopping ist sehr, sehr komplex und vielschichtig. Je älter man wird, umso mehr hat man natürlich auch finanzielle Mittel zur Verfügung, also Budget. Das heißt, man kann auch natürlich sich bestimmte Dinge anders leisten, wie zum Beispiel hochqualitative Markenprodukte. Man legt vielleicht auch mehr Wert auf Service, auf Beratung und man lässt sich vielleicht auch weniger von Trends beeinflussen, wie das vielleicht bei jungen Leuten noch der Fall ist.
Viele Influencer auf Social Media setzen mittlerweile nicht nur darauf, dass sie Sachen online bewerben, sondern machen dann auch manchmal kleine Pop-up-Stores auf oder werben für Läden. Man sieht es dann immer wieder in Innenstädten, dass sich da wirklich Schlangen von mehreren hundert Metern von sehr jungen Leuten bilden, teilweise die Leute nachts schon für irgendein Produkt anstehen. Wann haben denn Läden auch bei Jüngeren noch eine Chance?
Ja, das ist genau das, was Sie jetzt ansprechen. Wenn irgendwas sehr gehypt wird, wenn es ein Trend ist, wenn man das Gefühl hat, ja, dass man was verpasst, wenn man jetzt dort nicht anwesend ist. Wenn man vielleicht sogar angepriesen bekommt, dass der oder die Influencerin, der man folgt, die man auch vielleicht kennenlernen will, weil man so eine Art freundschaftliche Beziehung zu diesen aufgebaut hat, wenn man denkt, man könnte die dort treffen. Das sind alles Faktoren, die dann natürlich wieder diesen stationären Handel oder das Geschäft, was da dann gerade für eine kurze Zeit da ist, dass man sich so nochmal treiben lässt. Also dieses Thema Einkaufserlebnis und alles drumherum, das ist was, wie man auch solche Läden dann nochmal für Jüngere attraktiv machen kann.
Nun wissen wir aber auch, dass Trends meistens genauso schnell wieder vorbei sind, wie sie gekommen sind. Wie gehen Händler und Produzenten dann damit um, um vielleicht auch über mehrere Jahre ihre Produkte an die Generation oder an die Leute zu bringen?
Ja, das ist natürlich das Dilemma, vor dem viele Händler eben stehen, dass man auf der einen Seite natürlich diese kurzlebigen Trends bedienen muss. Man muss irgendwie aktuell bleiben, man muss die Ansprache machen. Auf der anderen Seite hat man natürlich, weil man als Händler an vielen Stellen mehrere Altersgruppen bedient, hat man eben ein breites Sortiment, wo man dann eben sozusagen ein Standardsortiment hat mit den Waren, die hochqualitativ über die ganze Zeit da sind und auch nachgefragt werden. Gleichzeitig natürlich immer, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Ecken, wo man dann diese kurzlebigen Trends tatsächlich dann auch featuren kann.
Christina Klein war das, Professorin für Marketing und Konsumentenverhalten an der Uni Bremen. Morgen schauen wir in unserer Serie dann darauf, ob die Menschen im Südwesten anders einkaufen als im Rest Deutschlands.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Nach dem Gipfel ist vor der Videoschalte. Nach dem Ukraine-Treffen im Weißen Haus beraten heute Mittag die Staats- und Regierungschefs der EU über die Ergebnisse. In Washington waren ja nur die Spitzen einiger Länder mit dabei. Bei einer Online-Besprechung schalten sich ab 13 Uhr alle 27 Mitgliedsländer zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Bundesaußenminister Wadephul setzt währenddessen seine Asienreise fort. Heute steht ein Besuch auf einem Flottenstützpunkt in Japan an. Wadephul trifft in Yokosuka den Vizeadmiral der US-Flotte in Japan. Später reist er dann zur Weltausstellung nach Osaka und besucht dort unter anderem den deutschen und den ukrainischen Pavillon. In Rheinland-Pfalz beginnt heute der Ernst des Lebens für fast 40.000 Kinder. Sie werden eingeschult. Es sind rund 1.100 Erstklässler weniger als im vergangenen Jahr. Dass es mit der Einschulung erst am zweiten Tag des neuen Schuljahres losgeht, das ist in Rheinland-Pfalz Tradition. Der ADAC rät Autofahrern zur Vorsicht und empfiehlt Eltern, den Schulweg mit ihren Kindern gemeinsam zu erkunden und auf mögliche Gefahren hinzuweisen. Wenn die Schüler mit dem Auto zur Schule gebracht werden müssen, sollten Eltern etwas entfernt parken, um gefährliche Situationen zu vermeiden. In Koblenz beginnt heute die Sanierung der Balduinbrücke. Sie wird voraussichtlich bis zum 5. September für den Verkehr gesperrt. Hintergrund ist, dass sich die Brücke bewegt. Wie die Sanierung abläuft, erklärt der Leiter des Koblenzer Tiefbauamtes Kai Mifka.
Hier werden 3 Wochen gearbeitet, weil einfach eine unheimliche Anzahl von Löchern hier reingebohrt werden müssen. Das sind 90 Löcher und die müssen durch den Beton durchgebohrt werden. Da braucht man eine Kernbohrmaschine und dann muss ein Anker reingebohrt werden in den darunterliegenden Beton, in die darunterliegende Brücke. Und das Ganze muss dann auch mit einem Harz vergossen werden. Das muss wieder aushärten, das braucht eine gewisse Zeit. Es soll ja hinterher auch alles sauber verschlossen sein und das ist einfach richtige Handarbeit.
Die Balduinbrücke über die Mosel wurde im 14. Jahrhundert gebaut. Die historische Bogenbrücke ist damit die älteste erhaltene Brücke in Koblenz. Der spektakuläre Umzug der schwedischen Kleinstadt Kiruna geht weiter. Heute beginnt der Abtransport der örtlichen Kirche. Sie muss wie der Rest des Ortes weichen, weil dem Bergbau dort Vorrang eingeräumt wird. Wie der Umzug der Kirche genau abläuft, erklärt unsere Schweden-Korrespondentin Sophie Donges.
Die Holzkirche wiegt 670 Tonnen, ist rund 40 Meter breit. Auf einem Spezialtransporter wird sie zu ihrem neuen Standort im Osten der Stadt gebracht. Der Transport ist langsamer als Schrittgeschwindigkeit. Für die 5 Kilometer lange Strecke sind 2 Tage eingeplant. Hintergrund ist der Bergbau in Nordschwedens größter Stadt. Das Eisenerzbergwerk wächst. Der Boden unter dem alten Stadtzentrum ist zu instabil. Die alte Innenstadt wird verlegt. 6000 Menschen müssen umziehen. Die meisten Gebäude werden abgerissen. Besonders alte und historisch wertvolle werden seit 2017 einzeln versetzt.
Der Deutsche Bauernverband zieht heute Bilanz zur bisherigen Ernte. Am Vormittag will er Einzelheiten bekannt geben. Die Getreideernte dürfte zum Beispiel etwas besser ausgefallen sein als im Vorjahr. Dafür könnte aber die Qualität des Weizens unter dem teils nassen Sommerwetter gelitten haben. Neben der Erntebilanz will der Bauernverband auch über aktuelle Herausforderungen sprechen, wie die Folgen des Klimawandels und den geringeren Einsatz von Dünger in der Landwirtschaft. Ab heute ist Stuttgart der Mittelpunkt der Tanzwelt. Dort starten die German Open Championships. Sie finden bereits zum 20. Mal in der Stuttgarter Liederhalle statt. Am Start sind mehr als 7000 Tänzerinnen und Tänzer aus über 50 Nationen. Martin Thiel berichtet.
Die German Open sind das größte Tanzsportturnier der Welt. Bis Samstag messen sich täglich von morgens um 9 bis weit nach Mitternacht die besten Tänzerinnen und Tänzer der Welt in den Standard- und lateinamerikanischen Tänzen sowie im Boogie-Woogie. Von den Kindern bis zu den Senioren, von den Amateuren bis hin zu den Profis werden die Champions ermittelt. In 62 Einzelturnieren wird unter anderem zu Samba, Rumba und Scheif sowie Tango, Wiener Walze und Quickstep getanzt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wie klimaschädlich oder freundlich sind die Dienstfahrzeuge der neuen Bundesregierung? Die Deutsche Umwelthilfe hat 238 Fahrzeuge von Spitzenpolitikern unter die Lupe genommen und stellt heute die Ergebnisse vor. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann hat ihre eigenen Gedanken zu Politikern und ihren Karossen.
Bodyshaming ist tabu, Carshaming aber steht ganz hoch im Kurs. Shamer vom Dienst ist die Deutsche Umwelthilfe. Und in ihrem Ranking geht es eben endlich mal nicht darum, wer den größten hat. Oder naja, vielleicht schon den größten, aber wenn, dann doch bitte mit Elektroantrieb. Denn ein Auto ist eben immer noch ein Statussymbol. Je mehr Macht, desto größer sollte die Karre schon sein, finden auch die Grünen, zumindest Winfried Kretschmann. Der hat mal gesagt, er könne doch keinen Fiat fahren, wobei Kretschmann bei dem Wörtchen Fiat so quietschte wie die Reifen eines Fiat 500 in der scharfen Linkskurve. Kretschmann sagte, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg fährt in Daimler, basta, basta, wurm. Ein Mann, ein Wort. Mittlerweile lässt sich Kretschmann in einem E-Daimler kutschieren, muss sich vor dem Carshaming der DUH also weniger fürchten. Anders als der Kanzler in seiner S-Klasse. Der könnte sich ein Beispiel an seiner Parteifreundin, Wirtschaftsministerin Reiche, nehmen. Die nutzt immer eines der Fahrzeuge des Ministerium-Fuhrparks, dabei hauptsächlich die E- und Hybrid-Versionen, macht also Carsharing und sollte deshalb beim Carshaming ebenfalls verschont bleiben.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.